Moin Leute und herzlich willkommen zum 27. Spieltag der Bundesliga und damit natürlich auch zur 27. Folge der Bully Nerds. Mit dabei ist natürlich wie immer der Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Wir haben einen interessanten Spieltag vor uns. Wir kommen frisch aus der Länderspielpause, die für uns überhaupt keine richtige Länderspielpause war, weil wir ja dann doch ein bisschen später waren mit der letzten Folge, aber dafür heute Montag aufgenommen. Es wird Montag instant hochgeladen, alles wieder beim Alten. Man muss ja so langsam auch mal wieder zurechtkommen. Wir hatten jetzt nichts aufgrund der Länderspielpause quasi zwischendrin mit Europa oder sonstigem. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an mit dem Freitagsspiel. Und zwar ist das Hoffenheim gegen Leverkusen. Und hier ist man natürlich mittendrin statt nur dabei, wenn es in einem Kampf um Europa geht. Und Hoffenheim gewinnt 4-1. Man gewinnt vor allen Dingen auch, das sollte man dazu sagen, absolut verdient 4-1. Leverkusen kommt zwar noch zum Ausgleich und
geht auch zwischendurch.
Ja, also kommt nach dem 1-0 zum Ausgleich. Ja. Ist ja klar, wenn es ein Ausgleich ist bei 4-1, dann muss es ja 1-1 gewesen sein, ne? Deswegen sage ich, verstehst du.
Na egal. Ja, es klang so, als wären die irgendwie, keine Ahnung, 1-0 und dann spät Ausgleich und dann. Egal.
Es geht auch 1-1 in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit, ja, bricht Leverkusen dann wirklich komplett auseinander und fängt sich erst ein relativ unglückliches Eigentor. Wobei Eigentor, ja, da muss man eigentlich schon fast eher sagen, Bender wird halt angeschossen und fälscht dann blöderweise ab und dann, zwei Angriffe, die dann letzten Endes noch entscheidend waren für das 3-1 und das 4-1, wobei man sagen muss, beim 4-1 hat Kramaric Belfodil einfach mal den Ball quasi auf der Linie geklaut und hat ihm damit den Hattrick versaut, aber ansonsten gewinnt Hoffenheim auch wirklich verdient und die Leverkusener Angriffspower, die wir auch in den letzten Wochen immer besprochen haben, die ja auch quasi mit dem Bosch-Fußball einhergeht oder mit dem Bosch-Spielprinzip, hat man jetzt so quasi gar nicht gesehen. Das war ein sehr, sehr leeres Spiel von Leverkusen.
Ja, also so schlimm fand ich es jetzt nicht. Ich meine, wenn du irgendwie drauf guckst, dann 4-1 siehst, denkst du, das ist so eins der Spiele, die Bosch halt manchmal drin hat. Aber du hast ja gesagt, Leverkusen kommt zum Ausgleich, fängt sich dann so ein Eigentor, was natürlich nur so halb unglücklich ist, weil schon unglücklich, aber jetzt von wenn er jetzt kein totaler Fehler war. Ja. Aber man muss halt auch sagen, Leverkusen muss schon vor der Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln, nimmt sich dadurch so ein bisschen die Flexibilität für nachher. Und dann ist Hoffenheim einfach effektiver gewesen, daran die Chancen zu verwandeln, was sie nicht immer gezeigt haben diese Saison. Und aber so von den Chancen her war Leverkusen jetzt nicht, zumindest nicht 3 Tore schlechter, würde ich sagen.
Ja, nee, das auf keinen Fall. Hoffenheim war halt einfach viel effektiver, ne? Wie ja. Du schon sagtest, Leverkusen hat die Dinger nicht gemacht. Und im Rennen um die europäischen Plätze war das jetzt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Hoffenheim, die jetzt quasi einen Punkt hinter den europäischen Plätzen sind. Und Leverkusen ist jetzt von Platz 6 auf Platz 7 abgerutscht. Wir haben es eben gerade schon mal vor der Aufnahme ganz kurz besprochen. Aber es ist schon Wahnsinn, also wenn man sich überlegt, wie gesagt, die Plätze 5 bis 7 werden höchstwahrscheinlich, aber mindestens die Plätze 5 und 6 für eine Europa-League-Teilnahme reichen. Und da ist mittlerweile zwischen Platz 6 und Platz 9 liegt ein Punkt. Also es ist Wahnsinn, wie eng das da alles mittlerweile ist.
Wir haben drei Mannschaften mit 42 Punkten von 6 bis 8, dann auf 9 Hoffenheim mit 41 und dann die kleine Lücke.
Genau. Gladbach. Dann kommt quasi eine kleine Lücke von 6 Punkten. Aber es wird sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend. Ich bin ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Ich muss auch mittlerweile sagen, anhand der Leistungskurve, wobei ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Leistungskurve, aber wenn man jetzt so die letzten drei Spiele nimmt, wobei man da natürlich auch immer die Länderspielpause mit einberechnen muss, und ich will da jetzt gar nicht ein zu großes Fazit machen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wer im Moment da weiterkommen soll. Also wer es die da sind. Also ich meine, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir werden jetzt auch gleich noch um alle Mannschaften über alle Mannschaften sprechen, die dabei sind. Auch direkt im nächsten Spiel jetzt eigentlich schon. Deswegen, wir können ja quasi, wenn wir über alle möglichen dieser vier Mannschaften gesprochen haben, ja einfach mal so versuchen, so ein kleines Fazit rauszuhauen. Vielleicht finden wir ja gemeinsam irgendwas, was wir uns vorstellen könnten. Aber bis dahin würde ich natürlich sagen, ich würde eigentlich schon direkt zum nächsten Spiel gehen.
Ja, bitte.
Ich weiß nicht, was du da noch hast, weil...
Nö, ich meine, das ist so ein Spiel natürlich, das ist halt, für Leverkusen, wie gesagt, suboptimal gelaufen. Hätten eigentlich sogar selber in Führung gehen können. Kommen dann, wie bereits erwähnt, noch zum Ausgleich, müssen dann zwar wechseln. Das nimmt dir natürlich auch deine Möglichkeiten, gerade wenn du danach der Pause wie so einen Doppelschlag aus Eigentor fängst und noch ein Tor. Und das sagt jetzt auch halt, du kannst jetzt nicht groß sagen, dass, keine Ahnung, sich zeigt, dass die Bosch-Taktik nicht funktioniert oder so. Das ist halt ein Spiel, da ist dann einfach kein Spielglück dabei.
Genau.
Und Hoffenheim, das ist das Einzige, was ich bei Hoffenheim rausrechnen würde. Dass die zum ersten Mal effektiv ihre Chancen genutzt haben. Was sie ja sonst immer haben vermissen lassen, gerade in ihren ganzen Unentschieden, war jetzt dieses Mal wirklich vorhanden.
Das war auch so ziemlich das eine, das war das Erste, was ich gesagt hatte, auch als ich das gesagt habe, das ist Wahnsinn, dass man sagen kann, dass Hoffenheim mal effektiv war.
Ja.
Weil die ja eigentlich, vielleicht sind sie genau rechtzeitig noch effektiv geworden, jetzt zum Endspurt hin, um es doch noch nach Europa zu schaffen. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil es immer noch um den Zweikampf Dortmund gegen Bayern geht. Und zwar geht es hier um das Spiel Dortmund gegen Wolfsburg. Und ich weiß nicht, willst du oder?
Ja, ich kann gerne erzählen.
Erzähl doch mal was über das Spiel.
Ja, ich finde es, also ich weiß es nicht. Ich finde eigentlich, dass das Spiel recht schnell erzählt ist, indem man sagt, das war 90 Minuten lang ein typisches 0-0-Spiel. Und dann schießt Paco Alcácer noch zwei Tore in der Nachspielzeit.
Genau.
Und das etwas aus dem Nichts. Das 1-0 ist halt auch noch ein direkter Freistoß, den er verwandelt hat. Und das 2-0 dann nach dem Konter, als Wolfsburg etwas aufgemacht haben. Bis dahin ist Dortmund recht wenig eingefallen gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat es nicht so darauf angelegt, da ein Tor zu schießen. Und dann kam halt ein Spiel raus, das ja nicht schön war.
Aber ja, also ich weiß auch nicht, gefühlt hatte Dortmund halt auch irgendwie in der zweiten Halbzeit, ich glaube in der 60. Minute oder so, den ersten Torschuss, der aufs Tor ging, überhaupt in der zweiten Halbzeit. Also es war jetzt echt nicht unbedingt so rühmlich.
Also 11-6 Torschüsse, davon 5 Dortmunder Torschüsse. Aus Standardsituationen, also aus dem Spiel heraus, nur 5-6 Torschüsse im gesamten Spiel. Das ist, davon auch die meisten Fernschüsse. Es ist nicht das schönste Spiel gewesen.
Nee, absolut nicht. Und man muss dazu sagen, was in dem Sinne ganz schön ist, aber er hat dem Spiel einfach gefehlt. Marco Reus hat nicht gespielt, weil am selben Morgen irgendwie bei seiner Frau, Freundin, wie auch immer, die Wehen eingesetzt haben und er Faddy geworden ist. Glückwunsch dazu, auch von unserer Seite. Aber er hat dem Spiel in dem Moment halt wirklich gefehlt, weil man, ich glaube, jetzt auch in der Länderspielpause gesehen hat, dass er tatsächlich mittlerweile zu einem Spielertyp geworden ist, der auch einfach den Unterschied macht. Also er hat ihn in der Nationalmannschaft gemacht und man hat jetzt auch oft genug schon Spiele von Dortmund gesehen, wo er definitiv auch einfach den Unterschied ausgemacht hat.
Ja, du hast schon gemerkt, dass er gefehlt hat, ganz klar.
Ja, also wo ich noch ein bisschen drüber schmunzeln musste, war, dass wir beide uns noch unterhalten hatten und ich noch sagte, ja, oh, hier, komm, ja, Rippenbruch, das ist doch bestimmt, ah, warte, ich nicht, wenn du sagst noch so, trainiert Götze nicht schon wieder, und er hat auch gespielt, also ich wurde da definitiv eines Besseren belehrt, so schlimm scheint das wohl doch nicht zu sein. Ja. Keine Ahnung, ich habe mir eigentlich immer mal sagen lassen, so eine Rippe, das tut echt weh, aber okay.
Die moderne Sportmedizin.
Ja, ich wollte gerade sagen, wer weiß, was die da alles fressen und gespritzt kriegen, damit die laufen können. Aber vielleicht ist es auch einfach nur halb so wild. Ich hatte es noch nie, deswegen, keine Ahnung. Aber er hat gespielt, alles gut. Und Alcacer hat mal wieder getroffen.
Ja.
Das ist natürlich auch gut vielleicht, für Dortmund.
Vielleicht ist es auch Alcacer gar nicht so, dass er nur als Einwechselspieler funktioniert, sondern dass er nur in den letzten Minuten eines Spiels funktioniert und dass man deshalb immer einwechselt, ne?
Das kann auch sein, ja. Stimmt. Also alles, was ich sonst so in der ersten Halbzeit von ihm gesehen habe, war auch echt einfach nicht gut. Also.
Nee, also das ist natürlich noch Matchwinner geworden, aber
und vor allen Dingen
hing in der Luft.
Was ich sehr, sehr interessant fand, ich glaube, es sind entweder die Tore 7 und 8 oder 8 und 9 diese Saison, die Dortmund nach der 90. Minute geschossen hat. Also die quasi im Lucky-Punch-Bereich lagen. Und das ist schon viel. Mittlerweile, also gut, jetzt ist natürlich auch klar, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht was, wenn du 6-0 führst und du schießt das 7-0 in der 94. Minute, ist das ja auch nach der 94. Minute, nach der 90. gefallen und zählt auch mit in diese Statistik rein. Aber es waren schon ziemlich viele und man hat es auch hier genutzt. Eigentlich, wie gesagt, ist das so ein Spiel, wo man jetzt nicht mal sagen muss, also da muss man, kann man nicht mal sagen, keine Mannschaft hätte den Sieg verdient, weil die anderen so gut verteidigt haben, sondern keine hätten verdient, weil sie einfach nichts gemacht haben. Also mir hat das, es war kein Spiel zum Gucken, sage ich ganz ehrlich.
Ja, also ist natürlich dann immer die Frage, wie weit bedingt sich das, wie weit siehst du dann, also ist verteidigt Freiburg besser, weil sie, keine Ahnung, 20 Mal den Ball hinten rausschlagen?
Wolfsburg.
Freiburg meine ich jetzt, weil als Wolfsburg, die jetzt gar nicht in die Situation kommen, dass sie da ständig den Ball rausschlagen müssen.
Da wolltest du drauf hin, sorry. Klar, okay, ja.
Genau,
ja.
Also manchmal siehst du ja gute Verteidigung gar nicht so. Und manchmal hast du halt so klare Aktionen in einer wunderbaren Grätsche oder so, wo du es dann richtig siehst. Und manchmal hast du es eben einfach nur so, dass das gut verschoben wird hinten und dann gar nicht sich die Lücken auftun für den Gegner. Von daher, ne, das kann man immer nicht so ganz beurteilen. Aber in dem Fall war es zumindest optisch so, dass halt offensiv bei beiden wenig stattgefunden hat.
Ja.
Aber für Dortmund natürlich unglaublich wichtige Punkte.
Genau, und das ist halt auch so dieses Ding, man fährt jetzt nächstes, also Dortmund hat jetzt einen unfassbaren Vorteil, weil man hat seine Hausaufgaben gemacht, man hat die 3 Punkte geholt, hat erstmal vorgelegt, die Bayern müssen nachlegen, hat dann noch den Vorteil, dass die Bayern unter der Woche ja noch zum DFB-Pokal müssen. Wobei man jetzt da sagen muss, die haben jetzt mit Heidenheim jetzt nicht unbedingt in Anführungszeichen auf dem Papier das schwerste Los. Allerdings kann man sich ja auch gegen kleine Mannschaften auch echt mal einen Zahn ausbeißen. Und
ja, aber nicht zu Hause.
Ja, abwarten. Also normalerweise würde ich sagen, bei den Bayern auf keinen Fall. Also easy machen sie, aber diese Saison abwarten. Lass es Heidenheim irgendwie schaffen, dass das Ding in die Verlängerung geht und die müssen 120 Minuten rennen.
Gut,
das ist ein Nachteil dann. Auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein Ding, das weißt du halt nicht. Also das muss halt
gucken. Wir kommen jetzt zum Pokal am Ende nochmal, denke ich.
Genau. Und und du musst als Dortmund nächste Woche nach München am nächsten Spieltag und hast so ein, man kann schon eigentlich von einem glücklichen Sieg reden, so einen glücklichen Sieg mitgenommen, dass du halt wirklich echt mit einer extrem breiten Brust nach München fährst.
Und ja,
mit jeder Menge Selbstbewusstsein.
Ich glaube tatsächlich, dass es auf das Selbstbewusstsein gar nicht mal so ankommt, wie letztlich auf diese 2 Punkte Vorsprung, die man jetzt hat. Weil es ist natürlich alles hypothetisch jetzt, aber ich hätte mir vorstellen können, dass mittlerweile das Torverhältnis von Bayern so gut ist mit dem einfachen Restprogramm, dass ich gar nicht weiß, wie viel Risiko sie gegangen wären, wenn sie als quasi Tabellenführer in das Duell gegangen wären. Und man hat im Hinspiel gegen Liverpool gesehen, dass Bayern, wenn die es drauf anlegen, überhaupt nicht kein Tor zu kassieren, dann können die das relativ gut machen. Das geht natürlich zu Kosten fast ihrer kompletten Offensive, aber Aber sie sind dazu in der Lage. Und dann eine Mannschaft wie Dortmund auf der anderen Seite, die natürlich jetzt auch gewisse Schwächen darin gezeigt hat, gegen tiefstehende Mannschaften Tore zu schießen. Ja, krasses Beispiel ist Unentschieden gegen Nürnberg. Und mit der Ausgangssituation, die wir jetzt aber haben, dass Dortmund eben die zwei Punkte vorne ist, dass Bayern eigentlich schon gewinnen muss, zumindest, ja, also ein Unentschieden muss man halt dann auf Glück hoffen, ne? Aber ja. es sind auf jeden Fall in der Rolle, dass sie sich nicht hinten reinstellen können und sagen, zur Not nehmen wir halt auch ein Unentschieden mit. Und genau. Das spielt natürlich dann auf der anderen Seite Dortmund in die Karten, was sie jetzt für mich noch nicht zum Favoriten in dem Duell macht, was ihnen aber deutlich mehr entgegenkommt. Dass Bayern einfach das Spiel machen muss.
So. Genau, Bayern muss das Spiel machen und vor allen Dingen, ich weiß, die sagen immer, einem Fußballspieler kann das eigentlich gar nichts ausmachen, dreimal in einer Woche zu spielen, weil wenn die könnten, würden die jeden zweiten Tag spielen. Die haben da Bock drauf, die wollen Fußball spielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der psychologische Vorteil, der liegt ganz, ganz klar bei Dortmund, auch durch die Tatsache, dass selbst wenn du es vielleicht körperlich noch schaffst oder rein körperlich schaffen würdest, hast du trotzdem im Kopf irgendwo, dass du unter der Woche gespielt hast. Und so oder so musst du 90 Minuten lang laufen, egal wie. Weil unter 90 Minuten wird das Spiel gegen Heidenheim nicht abgepfiffen.
Bist du aber natürlich Fan eines Vereins, der diese Saison gezeigt hat, dass man mit Spielen unter der Woche sich auch pushen kann fürs Wochenende?
Ja klar, das ist halt die Frage, inwiefern ein Sieg gegen Heidenheim ein Push ist, wenn man das mit einem Sieg gegen Inter Mailand vergleicht oder so. Also das, aber das,
es wird sich ja zeigen, welche Mannschaft überhaupt aufgestellt wird gegen Heidenheim.
Genau, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass der Meisterschaftskampf so eng ist und es nun mal einfach das Viertelfinale des DFB-Pokals ist, dass die Bayern sich das gar nicht leisten können, eine B-11 aufzustellen, falls man dann wirklich aus irgendeinem Grund die Gefahr laufen sollte, durch ein spätes 1-0 oder sowas aus dem Pokal zu fliegen. Ich glaube, die können sich das gar nicht leisten und die werden jetzt in jedem Spiel alles aufstellen, was irgendwie Füße und hat und laufen kann und treten kann und Tore schießen kann, um mindestens zwei Titel diese Saison, also was heißt mindestens, die zwei Titel, die noch verfügbar sind, diese Saison zu holen. Weil wenn man jetzt unter der Woche noch aus dem Pokal fliegen sollte, weil man eine B11 stellt und dann nächste Woche noch gegen Dortmund verliert und auf einmal 5 Punkte Rückstand im Meisterschaftskampf hat und auf einmal beides weg ist, schwierig. Ja, muss man ehrlich sagen. Aber wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Spiel. Oder beziehungsweise, was man vielleicht nochmal ganz kurz sagen könnte. Wolfsburg ist ja eine dieser Mannschaften, für die es auch noch um Europa geht, die jetzt mit 42 Punkten dastehen. Man ist im Zweikampf oder man ist im Mehrkampf, muss man schon fast sagen, um Europa immer noch dran. Ja, und Wolfsburg ist natürlich jetzt mit den 42 Punkten quasi immer noch mittendrin statt nur dabei. Man hat zwar jetzt verloren, kann das Ganze aber, glaube ich, verkraften, weil, naja, den Tabellenführer oder im Meisterschaftskampf irgendwie jemanden zu schlagen, weiß ich nicht, ob das für Wolfsburg im Moment so das Hauptargument oder das Hauptziel sein muss. Der Punkt wäre es wahrscheinlich schon eher gewesen, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, man ist mit 42 Punkten immer noch mittendrin statt nur dabei, man hat es immer noch in der eigenen Hand, man muss jetzt halt die nächsten Spiele gewinnen. Halb so wild.
Ja, Wolfsburg hat, ich meine, wir kommen ja gleich nach dem nächsten Spiel können wir dann diskutieren, was wir vom Kampf um Europa halten, aber genau. Wolfsburg hat einen Trumpf in der Hand und das ist schon mal vorausgreifend ein relativ einfaches Restprogramm.
Das stimmt. Ich würde deswegen auch direkt zum nächsten Spiel gehen, da sind wir nämlich wieder im direkten Kampf um Europa und das ist Werder Bremen gegen Mainz. Werder Bremen gewinnt 3-1, hat damit, setzt damit quasi den Weg fort, in jedem Bundesligaspiel diese Saison zu treffen. Führt zur Halbzeit auch komfortabel mit 2-0. Ja, bekommt dann kurz nach der Halbzeit das 2-1, setzt aber quasi direkt im Anschluss, ich glaube, es sind keine 5-6 Minuten oder knapp 10 Minuten, die dazwischen liegen, direkt das 3-1 nach. Doppelpack von Max Kruse, der im Moment irgendwie gefühlt alles machen kann, was er will. Man munkelt ja, dass auch andere Vereine sogar dran wären und da fallen auch Namen wie Inter Mailand oder so. Also man muss jetzt vielleicht da sogar als Werder Bremen gucken, wenn man nicht nach Europa kommt, ob man Kruse dann halten kann oder nicht. Der Sieg ist auch wirklich absolut verdient. Also ich fand, Mainz hat eigentlich ganz gut dagegen gehalten, ganz gut gekämpft, aber Bremen war halt hat die Tore auch einfach im richtigen Moment gemacht. Und Mainz hatte auch mehr Torschüsse war jetzt auch irgendwie nicht wirklich, hat mir jetzt für mich nicht den Eindruck gemacht, als wären sie großartig unterlegen gewesen. Aber es ist halt einfach diese Effektivität. Also das 1-0 ist direkt in der dritten Spielminute gefallen. Dann fängst du das 2-0, kommst dann nach der Pause wieder zurück eigentlich, gehst dann wieder 3-1 in Rückstand und wenn du dann halt nicht relativ schnell das 3-2 machst, um hier nochmal alles auf den Kopf zu stellen, wird's halt auch irgendwann schwer, weil Bremen das halt dann auch irgendwann wegverteidigen kann. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das Ergebnis leistungsgerecht ist, aber durch die Effektivität der Bremer ist es auf jeden Fall aus Bremer Sicht leistungsgerecht, weil sie haben die 3 Tore sehr effektiv gemacht. Es waren auch noch andere gute Szenen dabei und alles in allem, auch wenn Mainz gekämpft hat wie ein Rudel Wildschweine und irgendwie dagegen gehalten hat, geht das schon in Ordnung, dass Bremen hier gewinnt. Also sind ja auch zu Hause mittlerweile relativ stark und sind damit jetzt auch bei 42 Punkten und gehören damit also auch zu einer dieser Mannschaften, für die es immer noch um Europa geht, die aufgrund des Torverhältnisses momentan jetzt auch auf Platz 6 gerutscht sind mit dem Sieg. Und für Mainz, man ist halt immer noch, also ich weiß nicht, wir müssen es ja jetzt auch nicht jedes Wochenende wiederholen, aber man könnte eigentlich mal wieder einen Sieg gebrauchen so langsam. Man ist immer noch im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld, sage ich jetzt mal, der Bundesliga angesiedelt. Ich glaube nicht.
Unteres, also es ist halt 13, aber dann sind es halt noch 10 Punkte auf dem Relegationsplatz.
Ja. Ich glaube nicht, dass man im Soll ist, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, auch die Mainzer hatten sich vielleicht das ein oder andere so ein paar Punkte muss man halt schon noch holen. Jetzt muss man dazu sagen, man spielt noch gegen Freiburg, man spielt noch gegen Düsseldorf, man spielt noch gegen Hannover. Also es sind noch ein paar Mannschaften dabei, wo man potenziell auch Punkte holen kann. Man spielt natürlich auch zum Beispiel noch gegen Hoffenheim, Leipzig, Frankfurt und Dortmund. Aber ich glaube, wenn man jetzt in den richtigen Spielen die Punkte holt und einfach nur guckt, dass man in den anderen Spielen nicht so untergeht, dann hat man die Saison, glaube ich, so okay wie möglich abgeschlossen. Ich glaube, in Mainz hätte sich jeder ein bisschen mehr gewünscht als unteres Tabellendrittel untere Tabellenhälfte, sagen wir es mal so. Aber
es ist halt die Frage, ne? Also ich meine, natürlich, Platz 13 ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber dafür steckte man der kompletten Saison nicht im Abstiegskampf drin und das sieht halt auch mit den 10 Punkten auf Stuttgart immer noch so aus, als würde das nicht mehr passieren, die Saison. Also man muss halt gucken, ja, es ist natürlich jetzt schon bisschen her, 4 Niederlagen in Folge. Vor dem Sieg gegen Schalke waren es auch 3 Niederlagen in Serie. Aber es ist halt immer noch Mainz und von daher gucken, dass du vielleicht gegen Freiburg jetzt zumindest die Niederlagenserie stoppst, dann spielst du noch in Hannover, da kannst du gewinnen. Jeder gewinnen.
Ja. Du hast halt mit Düsseldorf und Freiburg zwei Mannschaften, die wirklich im Rang von oder im Umkreis von 4 Punkten um Mainz sind oder direkt oder höchstens 4 Punkte
vor Mainz klettern.
Genau, also letzten Endes, ja, wenn man die 3 Spiele irgendwie gewinnt und man letzten Endes dann, weiß ich nicht, was auf Platz 11 oder so landet oder Platz 12, dann sagt, glaube ich, auch jeder Mainzer, ist gut, hast nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, ist in Ordnung. Dann muss man halt gucken, dass man einfach diese Stabilität wieder reinbekommt, ne? Die Anfang der Saison ja eigentlich sogar ganz gut geklappt hat, mittlerweile so ein klitzekleines bisschen fehlt. Und Bremen im Moment komplett oben auf. Wir waren uns ja ehrlich gesagt vor ein paar Wochen nicht ganz am Bremen da jetzt eigentlich nicht gesehen, weil man auch viel hat liegen lassen. Man ist jetzt momentan in einem Lauf. Die Tabelle kann natürlich auch einigermaßen trügen, muss man jetzt auch dazu sagen, weil wenn du Bremen, Leverkusen und Wolfsburg jeweils mit 42 Punkten hast und dann Hoffenheim dahinter mit 41 Punkten, das sind halt zwei Spieltage und auf einmal steht Bremen wieder auf Rang 9 und jeder fragt sich, wer kommt auf die Idee, dass die in Europa spielen. Also es ist ein bisschen krass, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund, wie ich das auch schon am Anfang gesagt habe, ich weiß im Moment nicht, ob ich eine Tendenz habe, wer es nach Europa bringt. Also, weil Bremen ist mir dafür ein bisschen zu unsicher, bin ich dir ganz ehrlich, aber Wolfsburg auch und Hoffenheim zu uneffektiv.
Die Sache ist, dass das Rest, bei Bremen ist es halt echt, die sind, haben einen guten Lauf momentan natürlich, aber das Restprogramm von denen ist in Gladbach, zu Hause gegen Freiburg, in München, in Düsseldorf, zu Hause gegen Dortmund, in Hoffenheim und zu Hause gegen Leipzig. Also, das ist halt...
Wenn du es dann nach Europa schaffst, dann hast du es dir aber auch verdient mit dem
Restprogramm. Dann hast du es dir aber auch verdient mit dem Restprogramm, ne? Also, das ist wirklich mit Abstand das Schwerste von denen, die da jetzt in diesem 42, 41 Kilometer sind. Ja. Und da, ja, also ich meine, klar, also natürlich, du kannst dann jetzt gegen direkte Konkurrenten auch punkten, eigentlich nicht mal, kannst gegen Hoffenheim, ist von den vier unbedingt direkte Konkurrenz, aber, ne, also ich meine, Leverkusen hat noch Stuttgart, Nürnberg und Schalke als Heimspiel auch und auch noch nach Augsburg. Natürlich ist Abstiegskampf, können immer motiviert sein. Wolfsburg hat noch Hannover, Nürnberg, Stuttgart, Augsburg und Hoffenheim hat noch, na gut, auch nur Augsburg und ja, vielleicht noch Mainz dazu, kannst du dazu zählen, aber das ist eins am letzten Spiel. Ja, also das ist mittelschweres Restprogramm, aber da sticht das von Bremen halt echt heraus und deshalb.
Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen,
tue ich mich da schwer.
Ich gucke mir gerade das von Leverkusen an und sehe halt hier, dass die nächsten Spiele, klar, das nächste Spiel Leipzig, aber dann hast du halt echt Stuttgart, Nürnberg, Augsburg, ne? Das muss halt, wenn du nach Europa willst, müssen das halt 9 Punkte sein.
Ja, und dann, ne, dann, wer weiß, ja, das ist ja auch dann eine mentale Sache, weil da kann halt mal eine 4-Punkte-Lücke entstehen, die sich danach vielleicht erschließt oder so. Es sind nur 4 Punkte, ja. Aber.
Und dann hätten die quasi danach noch, Frankfurt, Schalke, Berlin, wo man jetzt natürlich mit Frankfurt eine Mannschaft hat am 32. Spieltag, die mit aller Gewalt in die Champions League will und die, glaube ich, jetzt einfach nur noch anrennen werden ohne Ende. Man hat mit Schalke eine Mannschaft, die mit Biegen und Brechen versucht, nicht mehr in den Abstiegskampf zu rutschen. Also es ist schon, es kann auch hier ein sehr unangenehmes Pflaster werden, aber es ist auf jeden Fall ein einfaches Pflaster. Da gebe ich dir vollkommen recht und stimme dir vollkommen zu. Da hat Bremen auf jeden Fall das härtere Pflaster. Vor allen Dingen muss man auch sagen, Leverkusen letzten Spieltag gegen Bremen verloren, diesen Spieltag gegen Hoffenheim verloren. Also die zwei direkten Konkurrenten um Europa-League-Plätze, haben sie schon mal gegen verkackt. Und ich bin ja sowieso einfach ein Fan davon, wenn man halt wirklich sagen kann, okay, ihr hattet zweimal die Möglichkeit gegen die direkten Konkurrenten, um die Plätze zu spielen. Ihr habt es zweimal verschissen, dann soll es wohl einfach nicht so sein. Also es muss halt schon die Mannschaft sein. Allerdings, ich weiß nicht, Hoffenheim jetzt... ich will halt auch... es ist ein bisschen schwierig. Irgendwie nach dem Auftritt von diesem Jahr von Leverkusen in der Euroleague will ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, keinen der vier in der Euroleague sehen. Weil
ja, es ist
Wolfsburg schwierig. So unbeständig ist... Bremen genauso wenig, Leverkusen hat es dieses Jahr komplett verkackt und wer weiß, wie das nächstes Jahr laufen soll. Also und Hoffenheim trifft halt mehr den Pfosten als alles andere. Oh, schwierig.
Am ehesten würde ich halt Bremen zumindest sehen wollen, weil ich glaube, dass es für die halt wie Frankfurt dann wieder ein Highlight wäre. Was ich jetzt noch anmerken wollte, dass, wenn du mal aufs Torverhältnis schaust von den vier Mannschaften, dann sticht der Hoffenheim deutlich heraus mit plus 15.
Ja.
Dann kommt Bremen mit plus 10 und dann Leverkusen-Wolfsburg mit plus 4 beziehungsweise plus 3. Also das ist halt für mich auch immer so ein Indikator, dass Hoffenheim da. Es ist für mich immer noch die Mannschaft mit dem größten Potenzial. Und wenn die, aber das rufen sie jetzt seit 27 Spieltagen nicht nur, oder sagen wir, nur in einem Rahmen ab, der sie immer in Reichweite der Plätze hält. Aber ich weiß nicht, wann Hoffenheim das letzte Mal auf einem Europa-League-Platz stand. Das ist, dürfte schon wieder etwas her sein.
Ja.
Und dementsprechend, ich habe das hier schon öfter erzählt, dass ich da eigentlich erwarte, dass die noch irgendwie durchstoßen. Mal schauen. Also das Restprogramm ist jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür. Es ist aber auch nicht unmöglich.
Ja.
Von daher.
Also wie gesagt, ich geh da vollkommen mit. Hoffenheim hat eigentlich den Kader. Aber ja. Im Moment.
Ich meine, vielleicht bricht auch Gladbach noch komplett ein. Ne? Das
stimmt. Ich würde jetzt als nächstes, ich würde jetzt dann schon mal eigentlich zum nächsten Spiel gehen. Weil wir da dann wahrscheinlich nochmal ganz, ganz kurz über die Meisterschaft sprechen, über den Meisterschaftskampf sprechen können. Und dann geht es nämlich eigentlich auch schon wieder in Richtung nochmal kurz nach Europa und dann wieder Abstiegskampf. Wir haben als nächstes Spiel Freiburg gegen die Bayern. Und ja, man glaubt es kaum, aber Freiburg holt das Unentschieden und geht sogar quasi direkt zu Beginn der Partie 1-0 in Führung. Lewandowski gleicht dann in der 22. Spielminute aus. Man muss jetzt auch wirklich dazu sagen, dass die Bayern durchgehend eigentlich auch die überlegene Mannschaft, nicht nur eigentlich, sondern sie waren die überlegene Mannschaft mit irgendwie 27 Torschüssen oder so. Aber es ist halt keiner mehr reingefallen. Und ja, damit hat es Freiburg tatsächlich geschafft. Und das ist was, was mir einfach so ein Grinsen irgendwie ins Gesicht treibt, in den Bayern 4 Punkte diese Saison zu klauen. Und durch die 2 Unentschieden. Und das ist super geil. Mich freut das einfach mega, dass so eine Mannschaft wie Freiburg, die dann, die haben ja auch stellenweise wirklich, wenn du dir dann, also A, hatte der Freiburger Keeper, ich weiß jetzt, ist das, wer ist er?
Schwolo.
Schwolo, genau, hatte einen Sahnetag. Also der hat irgendwie auch von wie heißt er, der Kolumbianer, James, hat er auch irgendwie so ein Ding aus dem Winkel gefischt und also wirklich absoluter Sahnetag und die haben mit Mann und Maus verteidigt. Es ist dann ein Seitfallzieher von Lewandowski, der reingeht. Jo, passiert halt so, aber dass man hier sowohl auswärts als auch zu Hause einen Punkt geholt hat gegen die Bayern. Chapole. Und wer rechnen kann, wir haben es ja auch eben gerade eigentlich schon mal gesagt, weiß, dass die Bayern quasi jetzt schon die ersten 2 Punkte im direkten Kampf mit dem BVB haben liegen lassen und der BVB jetzt 2 Punkte Vorsprung hat auf die Bayern, wo du ja eben gerade schon absolut zu Recht gesagt hast, oha, lass diese 2 Punkte am Ende nicht mal entscheidend sein, ne?
Ja, oder die 4 Punkte, die du angesprochen hast, das ist jetzt schon, war ein großer Kampf von Freiburg. Und das war schön zu sehen, dass der am Ende belohnt wurde. Nicht nur in Hinblick auf die Meisterschaft, sondern auch einfach, ja, in Anbetracht einer gewissen Signalwirkung, dass es möglich ist, gegen Bayern Punkte zu holen. Auch wenn sie jetzt ihre Form gefunden zu schienen haben. Ja, irgendwas in die Richtung. Ja. Ne?
Auf jeden Fall.
Das war wirklich auch, ja, das war gut verteidigt. Da war ein Plan dahinter. Das war natürlich Bayern dann spätestens in der zweiten Halbzeit drückend überlegen und konnten auch nicht jede Chance verhindern. Aber es hat, ich meine, also Lewandowskis Tor war ja auch nicht, ja, also spielte auch noch ein bisschen Glück rein, war, glaube ich, abgefälscht nochmal. Oder zumindest sichtversperrt vom Torwart.
Ja.
Von daher, das war wirklich defensiv gesehen ein Meisterwerk.
Ja, und wenn man dann jetzt natürlich sieht, was die Bayern sonst aus, nämlich, ich meine, klar, jetzt hat man natürlich nächste Woche das Spiel gegen Dortmund. Die Bayern haben halt tatsächlich in Anführungszeichen echt Glück, weil sie sowohl gegen Nürnberg als auch gegen Hannover noch spielen müssen. Und wir kommen jetzt auch gleich nochmal zu Hannover. Aber da glaube ich, dass da, dass wenn Hannover auswärts spielt, dass da im Moment Hannover froh sein kann, wenn der Gegner sie nicht zweistellig aus dem Stadion schießt. Und ich glaube nicht, dass sich das bis zum 32. Spieltag nochmal ändert. Ja, man hat Nürnberg, man hat noch Hannover, hat natürlich aber auch Leipzig und Frankfurt, für die es halt, wie gesagt, dann in den letzten Spieltagen echt noch um die Champions League gehen kann. Und hat Bremen, Düsseldorf, die auch unangenehm zu bespielen sein können, hat man im Hinspiel gemerkt. Also ich bin gespannt, wenn Dortmund jetzt tatsächlich den direkten Vergleich gewinnen sollte nächste Woche Samstag und die Bayern dann quasi die besagten 5 Punkte Rückstand haben. Oh, dann können sich aber einige Mannschaften, die danach nach München müssen, echt warm anziehen. Und da gehört natürlich leider auch Frankfurt dazu, leider aus unserer Sicht. Aber ich glaube, die werden alles nach vorne schmeißen. Und vielleicht passieren dann ja auch so, ich nenne das ja, oder ich sag mal Verzweiflungsfehler so ein bisschen. Dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen zu viel riskiert, sich einen Konter einfängt und plötzlich da sitzt, ohne Punkte zu Hause. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wobei man jetzt sagen muss, aus meiner Sicht ist das Dortmunder Restprogramm eigentlich fast schon, wenn nicht sogar noch ein bisschen einfacher.
Ja, das, also ich mittlerweile, es sind nur noch 7 Wochen und du hast ja schon ein paar Mal oder zumindest einmal das Szenario am letzten Spieltag beschrieben, dass ja. Halt echt, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass dieses Spiel, dass an diesem letzten Spieltag das komplett in beide Richtungen ausschlagen kann, mit Niederlage München, Sieg Dortmund, Sieg München, Niederlage Dortmund.
Ja.
Von daher, ja. Das, das kann
ich echt. Ich finde es cool, dass es so spannend ist dieses Jahr.
Ja, natürlich. Also, sorry, eine Liga ohne Meisterschaftskampf ist doch langweilig.
Ja, absolut. Und den haben wir dieses Jahr. Und ja. Der ist auch.
Und jetzt merkt man auch erst so richtig, was einem gefehlt hat. Was ist denn das? Sonst waren die Bayern immer Meister um die Zeit.
Ja, es ist vor allen Dingen halt auch, man hat die letzten Jahre halt immer da gesessen und hat gesagt, der eigentliche Meistertitel in der ersten Liga ist der zweite, weil den Platz 1 holen sowieso die Bayern. Und jetzt ist man endlich mal wieder irgendwie so, dass man hier sagt so, boah, das ist jetzt mal echt interessant, was die da spielen, weil es ist eben nicht egal, wie Dortmund spielt, weil Bayern sowieso schon 20 Punkte Vorsprung hat, sondern es geht halt ab und es macht mega Spaß. Ich könnte das jedes Jahr haben, also ich hätte da jetzt nicht so das Problem mit. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Jetzt haben die Bayern natürlich irgendwie hier 80 Millionen für Hernandez auf den Kopf gehauen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie Dortmund da nachlegen wird, will, kann, muss, soll. Ich halte das jetzt auch nicht für den absoluten Top-Transfer, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ich finde 80 Millionen auch ein kleines bisschen übertrieben. Aber
Das ja. Kommt drauf an, wie er spielt danach, ne? Das
ist genau.
Bei also Van Dijk so auch, dass die Summe übertrieben ist und jetzt hast du da den besten Innenverteidiger der Welt für dich stehen. Dann ist das die Summe auch wert.
Ja, wenn er das wird, dann auf jeden Fall. Also 80 Millionen ist aber schon, also das muss man ganz ehrlich sagen, ist schon. Ist
eine Hausnummer. Ist
eine Hausnummer. Also dann braucht es Barcelona oder Madrid wegen Jovic keiner unter 100 zu klingeln, ganz im Ernst. Also wenn Hernandez 80 kostet, ne.
Es war ja, auch eine Ausstiegsklausel, muss man dazu sagen, ne?
Ja.
Die gezogen wurde. Das ist ja immer noch ein bisschen kein Marktpreis. Also
eben, das ist auch noch so das Ding, aber ja. Ich glaube, es ist auch mittlerweile einfach so. Ich glaube einfach, 80 Millionen sind längst nicht mehr so viel wert, wie es vielleicht vor 5 Jahren war.
Ja, klar.
Also das ist,
so eine viel verrückte mehr Geld Welt.
Im Fußball. Aber man steht drauf. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Wie gesagt, Chapeau Freiburg, man ist auf Platz 12, 32 Punkte, alles easy, gut gemacht. Und ich finde es immer schön, wenn auch Mannschaften für die es, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, eigentlich um nichts mehr geht, die weder noch Chancen auf Europa haben, aber auch relativ sicher nicht abgestiegen sind, und dass die aber trotzdem sagen, und wir machen jetzt den Meisterschaftskampf nochmal richtig spannend. Mega geil, stehe ich drauf. Alles andere wäre Wettbewerbsverzerrung, muss man ganz ehrlich sagen. Düsseldorf gegen Gladbach haben wir als nächstes. Willst du? Soll ich? Wir hätten was gerne.
Ich kann gerne was zu sagen, weil.
Ja, dann sag doch mal was.
Ich bin grundsätzlich mit der Erwartung an das Spiel rangegangen, dass man ja als Frankfurt-Fan da ja schon drauf gehofft hat, dass Düsseldorf, ne, in diesem, ist das ein rheinisches Derby für die oder ist das für die jeweils nur Köln? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, das war, da gibt es dann wieder die und die und das ist ja genauso also, wie die Leute, die sagen, Frankfurt und Mainz ist kein Derby, weil nur Frankfurt und Offenbach ist ein Derby. Aber man kann schon sagen, so ein rheinisches Derby ist schon okay.
Gut. Also, dass das so ein bisschen extra Motivation ist und ja, Düsseldorf ja auch bekannt dafür ist, dass die gerne mal bessere Mannschaften ärgern, dann Gladbach auf der anderen Seite schon in der kleinen Formkrise gewesen, ja, also nur ein Sieg aus den letzten 4 Spielen, ne, aus den letzten 6 Spielen gegen Mainz. Ja. Der ist das glückliche 1-0 da. Und aber was dann halt passiert ist, nämlich dass Düsseldorf nach 16 Minuten 3-0 führt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Und vor allen Dingen, das muss man jetzt mal dazu sagen, 3-0 in einer Situation, wo eigentlich Gladbach die drückende Mannschaft ist. Also die sind komplett ausgekontert worden.
Ja, Düsseldorf haben ihren Fußball gespielt. Raman mit 3 Vorlagen in 16 Minuten, oder 10 Minuten eigentlich nur.
Ja, das kann man noch erwähnen. Darf ich deine WhatsApp-Nachricht zitieren?
Ja,
die
gerne,
du mir während
gerne.
Dem Spiel geschickt hast.
Ja.
Du hast mir nämlich, wo haben wir es? Da, genau, du hast mir nämlich während dem Spiel geschickt, Friedhelm Funkel, Trainer, Gott. ja, weil das natürlich aus Frankfurter Sicht.
Das war meine erste Reaktion.
Ja, sicher, weil das ist natürlich aus Frankfurter Sicht eine immens wichtige Niederlage, sag ich jetzt mal, wenn es um die Europa League geht, weil man halt weiß, man hat es dann um die Champions League geht, weil man weiß, man hat es jetzt in der eigenen Hand. Man muss nur noch gewinnen am Sonntag und man steht auf dem Champions League Platz. Ja.
Ja, und Gladbach natürlich auch erst spät in der 80. das Tor geschossen. Was du hast angesprochen, ne? So unterlegen waren sie jetzt nicht. Und tatsächlich hatte ich ja irgendwie das Gefühl, wenn die vor der Halbzeit noch das 3-1 machen, dann kann das noch kippen. Aber das haben sie dann auch, also sie haben es nicht in letzter Konsequenz erzwingen wollen. Das war irgendwie, ich weiß nicht. Also wenn du schon 3-0 zurücklegst, mehr wolltest du dann auch nicht nach vorne machen. Obwohl du ja eigentlich musst, ne? Aber vielleicht wollten sie nicht das Risiko eingehen, irgendwie noch höher zu verlieren. Aber ja, so vom Gefühl her hätte ich jetzt schon gedacht, dass da noch was drin war. Wenn sie halt nicht erst so spät das Tor machen, hatten ja auch danach dem Tor und in den letzten Minuten noch ein paar Chancen. Also, wenn das 3-2 gewesen wäre, dann in der 83. Ja, vielleicht reicht es dann noch, um einen Punkt mitzunehmen und wenn es früher fällt, vielleicht auch mehr. Aber ja. Letztlich, was bleibt, sind katastrophale 15 Minuten und 3 Punkte für Düsseldorf. Und kein Champions League Platz mehr für Gladbach.
Genau, die jetzt, nachdem sie eine, ja, man muss schon fast sagen, furiose Hinrunde gespielt haben für ihre Verhältnisse, langsam aber sicher immer mehr in den Strudel nach unten geraten. Und ich bin mal wirklich gespannt, wo das letzten Endes noch landet. Jetzt muss man dazu sagen, man hat jetzt, und ich bin ja keiner, der dann automatisch gleich irgendwie so hier Teufel an Wände malt oder so, man hat jetzt immer noch 5, sagen wir mal 6 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Europa-League-Platz. Ich müsste jetzt ganz ehrlich gesagt sagen, wenn wir jetzt gerade mal gucken, ich schaue mal gerade in die Termine. Hier hat man dann jetzt natürlich noch Bremen, Hannover, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Nürnberg, Dortmund. Ja, es sind 2 Anwärter um die Champions League, um die Europa League Plätze und 2 Anwärter um die Champions League Plätze und 3 Absteiger. Also, das ist eigentlich auch so wieder so ein Ding, wo man jetzt aus Gladbacher Sicht fest mit 9 Punkten gegen die Absteiger planen muss und dann so viel wie es geht gegen die direkten Konkurrenten holen muss. Weil, ja. schwierige Situation irgendwie, ne? Und man zeigt jetzt im Moment nicht irgendwie so die Leistung. Also man ist in Anführungszeichen nur überlegen. Ich glaube, es stand irgendwie 6 oder 8 zu 14 Torschüsse. Also man hat auch mehr Torschüsse, man hat
ja,
auch mehr
gemacht. Ja, aber es ist, musst ja dann auch, ne? Also das Gladbach nach dem 3, wenn man nach der Anfangsviertelstunde mehr machen muss als Düsseldorf oder eigentlich generell, das war ja von dem Spiel zu erwarten.
Ja, absolut. Ja, und Gladbach verkackt halt so ein bisschen und Düsseldorf hat wieder mal einen der Großen geärgert. Steht jetzt mit 34 Punkten da und man ist einen Punkt hinter der Hertha. Man ist sicher, wenn du mich fragst, aus dem Abstiegskampf raus.
Ja, ja. 14 Punkte sind es. 14, das ist...
Ja, bei dem, was die Gurkentruppen da unten veranstalten, reicht das allemal und vor allen Dingen, wenn du...
Also wenn Stuttgart so 14 Punkte in 7 Spielen holt, dann, ja...
Wenn sie die ganze Saison 20 holen.
Ja, also...
Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch, wie gesagt, wenn du so spielst, wenn du so abgeklärt und abgezockt spielst, wie Düsseldorf, jetzt am Wochenende, dann setzt du dich auch in der Tabellenhälfte fest, in der Tabellenmitte fest und dann geht der Traum Bundesliga auch nochmal ein Jahr weiter mindestens. Da sollte sich, glaube ich, überhaupt keiner Gedanken machen. Und wer jetzt wirklich echt ein bisschen was zu, ich glaube, auszufressen hat, sind die Gladbacher. Da muss jetzt aus Gladbacher Sicht auf jeden Fall mal wieder ein Erfolgserlebnis her. Ich bin ehrlich, ich brauch's nicht als Frankfurt-Fan. Ich brauche da keine Erfolgserlebnisse mehr von Gladbach. Aber ja, aus Gladbacher Sicht muss da was kommen.
Ist halt auch, ich meine, wie gefährlich ist es, aber ich habe es im Restprogramm von Bremen angesprochen, dass die spielen jetzt nächste Woche gegen Gladbach, in Gladbach, und da darfst du eigentlich nicht verlieren, ja, weil dann werden aus 5 Punkten 3 Punkte, ne, wenn die dahinter punkten, kommt da halt auch was nach. Das ist.
Ich wollte es gerade sagen, es ist nämlich eines dieser berühmten 6-Punkte-Spiele, weil Gladbach auf 5, Bremen auf 6, 5 Punkte Differenz.
Ja, also Bremen ja auch wie Frankfurt noch ungeschlagen, allerdings mit weniger Spielen in 2019. Von daher mal gucken, was da nächste Woche kommt.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Würde aber sagen, wir gehen jetzt mal in den Abstiegskampf wieder. Und zwar ist hier jetzt schon der erste richtige Abstiegskrimi angezählt worden. Und ich sag jetzt mal so, es geht um das Spiel Nürnberg gegen Augsburg, also Platz 17 gegen Platz 15. Oder sogar Platz 18 waren sie ja zu dem Zeitpunkt noch. Der Nürnberger Trainer hat, glaube ich, von Anfang an irgendwie die ganze Zeit lang in der Presse gesagt, ja, ach, Leute, komm, das ist kein Entscheidungsspiel und pipapo und weiß ich nicht noch was. Also das ist jetzt alles so, hier geht's jetzt nicht um den Dings. Aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, Nürnberg mit 13 Punkten, verlierst du das gegen Augsburg, steht Augsburg erstens mit 28 Punkten quasi 8 Punkte vor Stuttgart und auch für Stuttgart hat sich wahrscheinlich die letzte Chance auf sagen wir es mal so, Schalke würde ja dann mit 26 oder mit 23 Punkten noch runterrutschen, aber auch für Stuttgart würde der Kragen quasi auch immer enger werden, um vielleicht noch auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu kommen und Nürnberg hätte dann eigentlich quasi mit den 7 Punkten Rückstand, also ja, das... Eigentlich war es schon das Endspiel, aber Nürnberg hat dem Ganzen Stand gehalten. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch ein kleines bisschen gewundert, weil Augsburg eigentlich einen ziemlich guten Lauf hatte in den letzten Spielen. Und ich glaube, aus den letzten 2 Spielen 4 Punkte geholt hat, was ja für einen Abstiegskandidaten schon ziemlich erfolgreich ist. Aber Nürnberg gewinnt nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit, die mit 0-0 in die Halbzeit geht, dann am Ende sogar noch 3-0. Man geht in der zweiten Halbzeit relativ früh mit 1-0 in Führung, hat dann einen anständigen Fight mit Augsburg. Augsburg hat auch Chance um Chance um Chance und es fällt einfach keiner rein. Wir sprechen auch insgesamt von einem Torschussverhältnis von 15 für Augsburg und 11 für Nürnberg. Und in der, ich glaube, 87. oder 88. Minute kommt dann das 2-0 und in der Nachspielzeit wird dann noch das 3-0 draufgelegt, was natürlich in dem Moment, wo Augsburg komplett aufmacht, jetzt ja auch noch vollkommen okay ist, sage ich jetzt mal, aber im Großen und Ganzen hat Nürnberg einen ziemlich guten Fight abgelegt, hat das Ganze sehr, sehr abgeklärt gespielt, hat das zu Hause auch, ich will jetzt nicht sagen sicher gespielt, aber effektiv gespielt. Und das ist, glaube ich, in dem Fall jetzt etwas wichtiger, weil man hat trotzdem Augsburg die Chancen gelassen. Man hat Augsburg auch stellenweise spielen lassen, was auch eigentlich hätte bestraft gehören müssen, ganz ehrlich. Aber vielleicht sind genau das, so ein 3:0, das sind halt diese Spiele, wo man sagt, also ich will da jetzt Nürnberg nicht noch irgendwelche zu großen Chancen aufrechnen oder sowas, aber es sind dann jetzt doch nur noch 4 Punkte auf Stuttgart und auf den Relegationsplatz, und vielleicht ist das dann genau dieses eine Spiel, wo man halt sagt irgendwie, ah, guck mal, wir können es halt doch noch und vielleicht geht ja noch was, und naja, man spielt ja auch am Samstag dann direkt gegen Stuttgart und kann so theoretisch gesehen auf diesen einen Punkt noch rankommen, wenn man gegen Stuttgart gewinnt. Hat allerdings dann ein relativ ekliges Restprogramm.
Ja,
mit Schalke, Leverkusen, München, Wolfsburg, Gladbach und Freiburg. Also ich will da keinem jetzt irgendwie, ich glaube, niemand in Nürnberg sollte sich, die Hoffnung sollte man immer haben, aber man sollte sich jetzt nicht mehr Hoffnungen machen. Sollte Nürnberg wieder erwarten, die nächsten 3 Spiele gewinnen, dann davon Hoffnungen haben, glaube ich. Das wäre aber auch.
Also wahrscheinlich reichen die nächsten 2 Spiele, um zu gewinnen, dass du, oder das nächste Spiel, dass du Hoffnung hast. Aber das Spiel ist in Stuttgart, zu denen kommen wir noch, aber die sind da jetzt halt auch nicht mehr so schlecht drauf, die letzten Wochen. Mhm. Und von daher, es ist schön für Nürnberg, dass sie nochmal gewonnen haben. Weil das war jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie lang Serie ging, 20 Wochen, also 20 Spieltage.
Ja.
Ich glaube, irgendwie sowas im Bereich, siebter Spieltag, haben die
sehr, jetzt sehr ähnlich. Also
und ja, also irgendwas in dem Bereich, in der Größenordnung, und deshalb, ja, ganz, sag ich mal, für die Psyche auch ganz wichtig. Du hast gesagt, es sind nur 4 Punkte. Dass sie allerdings in Stuttgart gewinnen.
Boah. Ja, das natürlich sehe ich nach der Stuttgarter Leistung am Sonntag nicht.
Ja, also das wird jetzt ganz schwierig. Natürlich hast du irgendwo immer eine Chance, weil für Stuttgart es ja auch darum geht, die können ja dich nicht, das für die kann es ja nicht darum gehen, dich auf Abstand zu halten, sondern die wollen an Augsburg rankommen.
Ja.
Zu denen sind es ja dann nur 5 Punkte. Aber ich meine, letztlich hat jede Mannschaft den Anspruch gehabt, gegen Nürnberg zu gewinnen und das Spiel gemacht, und die konnten es bisher nicht wirklich ausnutzen. Da tue ich mich echt schwer, das noch zu sehen. Ich glaube tatsächlich, also es hat sich jetzt schon länger abgezeichnet, aber jetzt haben wir halt auch diese Lücke von 5 Punkten nach oben und nach 4 Punkten nach unten vom Relegationsplatz aus gesehen, dass Absteiger und Relegationsteilnehmer zeichnen sich immer deutlich ab, dass es die Konstellation ist, die seit Beginn der Rückrunde die gleiche ist, oder?
Ja. Also, was in Augsburg los ist, ich verstehe es nicht. Also, wie man sich dann auch in Nürnberg quasi mit einem 3:0 abfrühstücken lassen kann. Obwohl man eigentlich die überlegenere Mannschaft ist und man genau weiß, man spielt gegen eine Mannschaft, die halt mit dem Rücken an der Wand steht. Wenn du nichts mehr mit der Relegation zu tun haben willst, musst du das Ding eigentlich nach Hause fahren irgendwie, und wenn es nur ein Unentschieden wird, oder wenn du halt knapp 1:0 verlierst, dann ja, ist ärgerlich, aber 3:0. Aber ja, ich, ja, also das Einzige, was ich mir halt denke, wir werden gleich noch zu dem Stuttgart-Spiel kommen, und ich glaube, wenn wir über das Stuttgart-Spiel geredet haben, dann können wir noch mal ganz kurz über die Konstellation Stuttgart gegen Augsburg sprechen. Bezüglich des Relegationsplatzes zumindest, weil Stand jetzt, Stand der letzten Leistungen, sehe ich jetzt Augsburg nicht unbedingt im Vorteil, aber da können wir ja gleich noch mal drüber reden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach noch mal zum letzten Samstagsspiel, weil das ist auch ein Spiel, das können wir ganz schnell abfrühstücken. Wir sprechen von der Partie Leipzig gegen Hertha BSC Berlin. Leipzig gewinnt mit 5:0. und überrennt Berlin. Also, mir fehlen ehrlich gesagt so ein kleines bisschen die Worte. Mit Abstand bester Mann war Jahrstein, der eigentlich noch verhindert hat, dass das Ding zweistellig wird. Ja, Berlin hatte sage und schreibe 6 Torschüsse zu 22 von Leipzig. Also Leipzig hat Berlin wirklich komplett überrollt. Und also aus Berliner Sicht, man hat nicht mal gefühlt hat man nicht mal versucht, anständigen Fußball zu spielen. Man ist jetzt immer noch an dieser Europa-League-Truppe, sag ich jetzt mal, dran, als auf Platz 10, aber nur mit 35 Punkten. Das heißt, es sind schon 6 Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Ich glaube ganz ehrlich, dass sich Berlin dieses Europa-Ding auf jeden Fall streichen kann für diese Saison. Da wird nichts mehr passieren. Weil wenn, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man jetzt sagt, aber Moment mal, Berlin hat ja noch genug Spiele und 35 Punkte und es sind nur 6 Punkte und man ist ja noch mittendrin, dann will ich bitte auch, dass dasselbe über Düsseldorf mit 34 Punkten gesagt wird. Und das würde nämlich über Düsseldorf keiner sagen. Also,
ja, es sind ja
nicht, die haben sich...
Es sind ja nicht nur 6 Punkte, also es sind ja 7 Punkte. Ne? Und ja. Diese 7 Punkte muss man ja nicht nur auf eine Mannschaft aufholen, sondern man muss sie ja auf 3 aufholen, um mal Platz 7 zu erreichen. Und vielleicht kann ich mir in irgendeiner Welt noch vorstellen, dass Hertha noch vor Wolfsburg kommt oder vor Hoffenheim. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha noch vor Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen kommt. Oder Bremen noch einen ersetzt. Ne? Also das ist halt die Sache. Dafür, das sehe ich nicht. Ja. Und du hast es angesprochen. Ne? Ich sehe gerade Kickernote von Jahrstein 2,5. Dafür, dass er
und das bei einem 5-0, das sagt alles.
Wenn er 5 Tore kassiert hat, der Rest ist mit 506 bewertet worden, glaube ich.
Ja, und, weil man einfach keinen Fußball gespielt hat. Es war
also Hertha ist, muss ich sagen, für mich auch eine Enttäuschung. Nicht, weil ich von ihnen vor der Saison viel mehr erwartet hätte, aber weil sie in den ersten Saisonwochen so viel mehr gezeigt haben. Und dann war das auf einmal weg und kam nie wieder. Ja. Und dann haben sie zwischendurch Hertha Fußball gespielt und jetzt zuletzt ist auch die 3. Niederlage in Serie. Also das bin ich auch mal gespannt, ob da wie es dann vielleicht mit Pal Dardai weitergeht, weil also natürlich ja, die waren auch schon mal näher dran am europäischen Geschäft, ja, also ja. Offiziell kommuniziert wird wahrscheinlich auch bei der Hertha einstelliger Tabellenplatz oder Klassenerhalt. Und der einstellige Tabellenplatz ist es ja noch. Nee, ist nicht 10.10., aber gut. Also, könnte auch sein, dass da vielleicht eine Trennung ansteht mal. Mal gucken. Ja. Es ist jetzt für mich halt wirklich, gerade nach diesem vielversprechenden Saisonstart, nicht nur von den Ergebnissen her, dass du nach ein paar Spieltagen mal auf Platz 3 stehst, passiert ja gefühlt jeder Mannschaft mal. Aber dass sie halt auch wirklich teilweise schönen Fußball gespielt haben, was ich, zumindest soweit ich mich erinnere, bei der Hertha noch nicht gesehen habe. Und jetzt halt wirklich, also Leistungsergebnis und auch irgendwie sonst ja auftrittstechnisch so eingebrochen sind und das jetzt in so einer Niederlage gipfelt, ist peinlich. Und schade.
Ja. Absolut. Kann man nur so bejahen. Wie gesagt, wie ich das schon meinte, wir können das relativ schnell abfrühstücken. Leipzig natürlich jetzt noch 3 Punkte Vorsprung auf Frankfurt, zu denen wir jetzt gleich auch noch kommen. Für die es ja auch immer noch um die Champions League Plätze geht. Aber da hat man, ja, ich würde sagen, auch relativ erstaunlich vorgelegt. Also ich hatte bei dem Spiel auch auf 0-0 getippt, weil ich das echt nicht erwartet habe, dass Hertha sich da so überrennen lässt, aber
naja. Ich hab ewig zwischen einem 1-0 und 2-0 geschwankt und dachte, na, die mauert schon gut, die Hertha, machst du nur 1-0. Ja,
jetzt kommen wir aber zu einem Spiel, wo ich genau richtig getippt habe. Und zwar Hannover gegen Schalke. Oder wie man sagen kann, Not gegen Elend. Hannover hat sich in der Länderspielpause tatsächlich ein, was war es auch, ein 5-0, ne? Bei Bielefeld oder wo war's?
Nee.
Nicht Bielefeld, Bochum.
Das war Bielefeld, aber...
War es ein 4-0, ein 5-0? 4-0. Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat man sich in einem Test in Bielefeld komplett blamiert. Also, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es um die Lieblingsaufstellungen der Mannschaften ging, dass Hannover da keine hat. Weil ja, man
doch, tatsächlich 5-0.
5-0 war es,
ne? Aber Bielefeld, ja.
Genau, weil Hannover da keiner hat, weil man jeden Spieltag irgendwie anders spielt oder nicht nur die Aufstellung, sondern das System alleine schon. Man bricht komplett auseinander, auch der Verein mittlerweile, also wenn man sich da die Vereinssitzungen anguckt und diese Videos, die aus den Vereinssitzungen gepostet werden, ziemlich harter Tobak. Jetzt kommt Schalke zu dir, die auf einem absoluten die eigentlich auf einem absoluten Tiefpunkt genauso sind. Und ich hab noch so gedacht, ja, das wird so ein knappes Ding, wenn das einer gewinnt mit 1-0. Und dann habe ich eigentlich erst gemeint so, nee. Also Hannover nicht. Und es ist auch tatsächlich so gekommen, dass Schalke 1-0 gewonnen hat. Es war... Wieder erwarten kein gutes Spiel. Es war ein absoluter Trauerkick.
Wieder erwarten kein gutes Spiel?
Also, ich habe jetzt nicht damit, oder habe ich jetzt wieder erwarten falsch verwendet? Moment, ich habe noch ein bisschen.
Also, wieder erwarten kein gutes Spiel würde so viel heißen, sind, du hast ein gutes Spiel erwartet.
Dann habe ich es falsch verwendet. Ich bin noch ein bisschen.
Okay.
Da stecken 8 Stunden Arbeiten auf Englisch dazwischen jetzt gerade. Ja, also es war kein gutes Spiel, so wie es jeder erwartet hat. Und es war wirklich einfach nur Krampf und Kampf. Also letzten Endes muss man eigentlich noch sagen, Schalke lässt halt auch wieder immer noch was liegen. Also die hatten quasi die besseren Torchancen, weniger Torchancen als Hannover, aber die besseren. Hannover hat dann nochmal so eine, so zum Schluss hin, ich glaube, so die letzten 10, 15 Minuten geben die nochmal komplett alles. Aber ich sag mal so, für ein Spiel, wo es auch eigentlich extrem um den Abstiegskampf geht und so, ein Tor, zwei gelbe Karten, Kampf sehe ich auch, glaube ich, ein bisschen anders. Schalke hat extrem, extrem wichtige 3 Punkte geholt im Abstiegskampf. Deswegen jetzt noch einen Punkt vor Augsburg und quasi 3 weitere Punkte weg vom Relegationsplatz. Aber ja, man rennt weiterhin den Möglichkeiten, die der Kader hergeben sollte, hinterher.
Ja, also man muss ja auch schon sagen, dass die sich hier einzig und allein bei Nübel bedanken können, dass da die Null geblieben ist, ne? Weil das ist ja so ein bisschen das Absurde an diesem Spiel. Hannover war ja eigentlich überlegen, chancentechnisch. Und Schalke holt dann das Hüb-Stevens-Ergebnis oder das Ergebnis von Schalke, von einem Schalke der letzten Saison. Das sind jetzt natürlich extrem wichtige Punkte. Das macht auf der anderen Seite nicht wirklich Mut, dass sie nochmal Punkte holen. Aber es sind halt jetzt auch schon 6 auf den Relegationsplatz. Für Hannover muss man halt sagen, also wenn du gegen so einen Schalke dann auch verlierst, dann ja. Ja. Also gesagt, dann kommt man also Test. Wenn du zu Hause gegen einen so auftretenden Schalke verlierst, dann kannst du es auch lassen. Genau. Weiß ich auch nicht. Ne? Also da bist du jetzt auch zurecht durch den Sieg von Nürnberg am Tabellenende. Da gehörst du jetzt mittlerweile hin. Ja. Und ja. Das Einzige, was die sich rausnehmen können, ist, dass sie ja die Fans da ihren Kampf gegen Kind gewonnen haben. Und gucken. Ich glaube, Doll hat ja noch eine Jobgarantie für nächste Woche zumindest.
Ja,
Ja, also da zeichnet sich aber auch immer mehr ab, dass spätestens, ich meine, jetzt ja auch egal, ne? Eigentlich ist jetzt egal. Du kannst dann die schon um Nachfolger kümmern, aber wenn der noch, wenn ihr mit dem in die zweite Liga geht, dann,
ui. Dann ist vorbei. Also ganz im Ernst, ich meine, ich versuche ja hier immer so unparteiisch wie möglich zu sein, soweit es mir das zulässt, aber das ist vielleicht ein unsympathischer Wichser, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen arg weit gegriffen ist, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, wie der sich in Interviews gibt, der glaubt auch, dass der zu höheren Berufen ist. Der hat noch nichts gerissen in seiner Trainerkarriere. Also, der war so frech nach dem Spiel, und hat, weil da dann gefragt worden ist, ja, das sind jetzt hier, ne, 7 Spiele, 1 Punkt. Wie sieht's denn aus? Glauben Sie, dass Sie da nächste Woche noch sitzen? Und sowas muss dir als Trainer gefallen. Dann sagt er, ja, gut, also, das glauben Sie ja wohl selbst nicht, dass ich jetzt hier irgendwie sage, oh, weiß ich nicht, oder bla, oder keine Ahnung, wie soll ich denn auf so eine dumme Frage da jetzt antworten und bla. Wie sollst du da drauf wohl antworten? Entweder sagst du einfach gar nichts oder sagst, ich hoffe es, dass ich noch hier sitze. Oder wenn der Trainer an mich, oder wenn die Mannschaft an mich glaubt, dann sitze ich noch hier. Oder wenn der Verein an mich glaubt, dann sitze ich noch hier. Aber der, weiß ich nicht, der glaubt auch, ja, das ist ja nur der Kader und ich habe ja hier ein Trümmerfeld übernommen, gib mir eine andere Mannschaft, ich werde Meister. So tritt der Typ ja auf.
Ja, gib ihm eine andere Mannschaft, gib ihm eine ungarische Liga und der wird Meister. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich hab letzte Woche zu seinem Disput mit Gräfe schon mich viel zu sehr aufgeregt. Bei Thomas Doll genieße ich den Misserfolg. Bei Hannover tut es mir etwas leid, aber auch nur ein bisschen. So viel Sympathien habe ich für den Verein dann auch nicht.
Ja.
Und also ich stehe dem Verein neutral gegenüber. Also das. Aber Thomas Doll, der kann von mir aus wirklich keinen Punkt mehr holen.
Nö, nee, ich glaube auch, er wird keinen mehr holen, weil er das nächste Spiel gegen wen war es jetzt nochmal? Gegen Wolfsburg, wenn du mich fragst, verlieren wird, und dann setzen sie irgendeinen Interimstrainer für die letzten paar Spiele, so irgendeiner, wo man sagen kann, hier komm, du hast in der zweiten oder was weiß ich was einen guten Job gemacht oder in irgendeiner Jugendmannschaft einen geilen Job gemacht. Setz dich auch nochmal ein paar Spieltage auf die Trainerbank, und dann, wenn du hier einen geilen Job jetzt noch weiter machst und vielleicht sogar das ein oder andere Pünktchen holst, vielleicht winkt dann auch noch ein Zweitliga-Vertrag, können wir mal ausprobieren, und wenn nicht, dann suchen wir uns einen anderen in der Zeit. Also, es ist, da in Hannover sollte man sich einfach damit zufrieden geben, dass man absteigt. Und das absolut verdient. Ja. Wir kommen schon zum letzten Spiel. Ja. Oder hättest du noch irgendwas über Hannover zu erzählen? Oder Schalke?
Nee, nichts, was. Nee. Also das,
nichts Gutes.
Nichts Gutes, ja. Also ich bin. Das ist halt echt, das ist ein absoluter, das ist so, ja, Kackspiel gewesen. Lass uns weitergehen.
Lassen wir das. wir kommen zum letzten Spiel, das für uns wichtigste Spiel, schön am Sonntagabend. Frankfurt gegen Stuttgart. Warum
eigentlich schon wieder Sonntag? Hatten wir noch nicht genug Spiele? Oh, das fällt mir jetzt noch ein zum Spiel. Schalke gegen Hannover. Die spielen ja, also Schalke spielt ja jetzt unter der Woche. Warum mussten die ja nicht sonntags ran?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ist ja jetzt nicht so, dass man da nicht irgendwas anderes hätte hinlegen können oder so.
Verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich.
Also kam jetzt spontan die Idee. Warum nicht?
Stimmt, das ist eine gute Frage.
Hoffenheim, Leverkusen oder so? Also.
Ja,
manchmal verstehe ich die Spielplaner da nicht. Ne?
Du hast dir aber natürlich mit der Frage automatisch erklärt, warum Frankfurt schon wieder am Sonntag spielen musste oder am Sonntag gespielt hat. Während einem sauspannenden Formel-1-Rennen in Bahrain. Oh, Wahnsinn, ich habe 2 Bildschirme gehabt und habe nur von links nach rechts gefiebert. Aber ja, man gewinnt 3-0 gegen Stuttgart. Muss aber fairerweise wirklich dazu sagen, also Frankfurt ist seit, ich weiß nicht, ob schon vor dem Spieltag, aber spätestens seit dem Spieltag, die konterstärkste Mannschaft der Liga. Und genauso haben sie das Spiel auch gewonnen. Also letzten Endes nachdem er auch wieder die ein oder andere Chance verdattelt hat und wir beide ja auch noch darüber gesprochen hatten, dass man jetzt mal so langsam, wenn es jetzt ernst wird in Richtung Champions League, vielleicht diesen Chancenwucher, den man sich in den letzten paar Spielen so angefressen hat, auch mal wieder lässt und mal wieder trifft. Das haben sie gemacht. Es sind beim 1-0 kriegen die Stuttgarter den Ball irgendwie nicht richtig weg und keiner geht nochmal so richtig nach. So dass Kostic einfach an die Grundlinie durchzieht und aus dem spitzen Winkel Zieler quasi durch die Hände schießt, der eigentlich einen ziemlich starken Tag hatte, wird aber dann beim 2-0 wieder durch Kostic getunnelt nach einem absolut lupenreinen Konter, der quasi aus dem Lehrbuch war, nach einer, ich weiß es nicht, ob es eine Stuttgarter Ecke oder ein Stuttgarter Freistoß war, und dann zum Schluss hin, nachdem Stuttgart dann natürlich auch ein kleines bisschen aufgemacht hat und man auch noch die ein oder andere Chance hatte, kommt dann irgendwann nach einer Flanke von Da Costa, müsste es glaube ich gewesen sein, ja, Jovic frei zum Schuss im 16er und braucht nur noch unten links einzuschieben. Und man fährt das hier sicher mit 3-0 nach Hause. Überholt damit, wie wir das eben schon mal angesprochen haben, Gladbach. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Stuttgarter Leistung hat mir gefallen. Das war für einen Abstiegskandidaten war das gut. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich über dieses Thema Stuttgart-Augsburg dann nochmal reden möchte. Weil man, ich sag jetzt mal, bis auf die Konter auch eigentlich ganz gut dagegen gehalten hat und auch die eine oder andere Chance hatte. Auch selbst vielleicht den einen oder anderen Konter einfach mal hätte zu Ende laufen müssen, um erfolgreich zu sein, vielleicht sogar. Aber ja, ich sehe diese Leistung der Stuttgarter als sehr, sehr gut an. Und von den ganzen Absteigern, ich meine, gut, Nürnberg hat ja jetzt nur am Wochenende auch 3-0 gewonnen. Da kann man jetzt wirklich echt nicht sagen, dass die sich schlecht verkauft hätten am Wochenende. Aber Stuttgart hat sich wirklich gut verkauft und das 3-0 spiegelt auch nicht die Leistung wider, die Stuttgart hatte, weil, ich sag mal so, ohne den wichtigen Treffer direkt vor der Halbzeit zum 1-0 und durch den einen Konter ist das hier so ein Spiel, was man vielleicht auch mal ganz knapp nur 1-0 gewinnt aus Frankfurter Sicht. Und naja, also wenn ich jetzt überlege, Direktvergleich Stuttgart-Augsburg, ja, ich weiß nicht, wer da im Moment die Nase vorn hat. Ich würde wahrscheinlich, Stand jetzt sagen, sogar eher Stuttgart.
Aber ja, das mag man nie. Die Sache ist eher Stuttgart, ja, aber 5 Punkte eher Stuttgart, oder?
Ja, das ist halt eher das Ding, also
Das spielt halt schon rein. Also muss halt schon sagen, ja, also Weinzierl hat da mit dem 3-5-2, was sie spielen, jetzt schon so ein System gefunden, das halt, ja, ich meine, es ist auch nicht gut, aber es reicht halt, um ein bisschen besser zu sein als der Rest da unten. Ja. Deshalb haben sie sich jetzt auch eben da die Punkte abgesetzt gegenüber Hannover und Nürnberg. Und ja, muss dazu sagen, Gentner wurde verletzt ausgewechselt, bei Stuttgart auch. Und bis dahin haben die eigentlich auch nicht so viel zugelassen. Sie hatten ihre Chancen. Aber letztlich, das ist halt, wenn du zu einem Champions-League-Anwärter fährst, dann kannst du da auch mal 3-0 verlieren als Abstiegskandidat.
Darf ich bitte mal kurz sagen, dass ich Gänsehaut habe?
Ja, das ist auch sowas, was bedenkt man ja nicht, ne? Du denkst ja nicht, da spielt gerade der auf dem Relegationsplatz, was der 16. bei dem Dato 5., sondern es fühlt sich ja immer noch, jedes Match fühlt sich als Stolperstein an.
Ja.
Du denkst nicht, das ist klar, schlauen die Stuttgart weg.
Zum Champions League-Anwärter. Da geht aber ganz. Also, ich bleib dabei. Es ist immer noch
völlig verrückt. Ich hab dir nicht geglaubt. Ich hatte aber auch diesen Einbruch von Gladbach nicht kommen sehen.
Ja, und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen und hatten da bei WhatsApp drüber gesprochen. Ich traue dem ganzen Braten auch noch nicht. Also, das ist mir zu viel, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Von, weiß ich nicht was, einer einer Mannschaft, die Relegation spielt, zu einem verlorenen Pokalfinale, zu einem gewonnenen Pokalfinale, jetzt hier plötzlich auf Champions League Kurs, hat im Viertelfinale der Europa League mit Benfica Lissabon schlagbaren Gegner. Mir ist das alles noch ein bisschen ungeheuer, wenn ich ehrlich bin. Also, ich warte noch auf den Zeitpunkt, wo irgendeiner kommt so, ahahaha, verarscht, so, ihr seid halt doch eigentlich Abstiegskandidaten, weil es ist halt schon, also, was man jetzt vielleicht auch mal dazu sagen muss, es sind 27 Spiele für Frankfurt, 49 Punkte, das ist die bis jetzt beste Saison der Vereinsgeschichte. Und ich glaube, dass in diesem ganzen Euroleague-Plätze hier und Meisterkampf da und Abstiegskampf hier, das geht halt voll unter, was Frankfurt gerade macht. Ich weiß nicht, ob ich das schade finde, weil manchmal ist ja auch ganz gut, wenn man seine Topleistung bringt und das vielleicht auch einfach so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, damit man einfach sagen kann, so, ja, man hat sich so, man hat seine Ruhe, man bringt seine Leistung, hat aber trotzdem seine Ruhe. Aber was da im Moment abgerissen wird, ich glaube, es sind mittlerweile 14 Spiele am Stück ungeschlagen. Und das ist die zweite, wie sagt man?
Ja, das kommt, also 10 Bundesligaspiele plus zweimal zwei Spiele in Europa League.
Genau, du hast es eben schon gesagt, komplett ungeschlagen auch noch in 2019, was dem Ganzen natürlich einhergeht.
Ja, das sind die 17 Spiele.
Genau, und man hatte ja schon mal in der Saison diesen, so einen Lauf von, ich glaube, 10 oder 11 oder 12 Spielen ungeschlagen. Ich finde es krass. Also, ich kann es dir gar nicht vorstellen, ne? Wie ich bei uns auf der Arbeit am Tisch gesessen habe, ne, mit, weil ich natürlich zwischen Köln und Düsseldorf arbeite, mit ein paar Düsseldorf-Fans und irgendwie noch einem Schalker-Fan am Tisch. Und dann weiß ich nicht, dann setze ich da so hin und dann sitzt du da so mit breiter Brust und denkst dir so, sag mal Leute, wollen wir eigentlich über Fußball reden oder? Weißt du?
Oder die Düsseldorfer so, haben dann.
Oh, nee. Ja, die machen natürlich mit. Aber wir haben noch einen Leverkusener und so mit dabei, die alle so, ja, nee, Fußball muss. Oh, ich sag, Leute, klar, komm, wir reden mal ein bisschen über Fußball, warum eigentlich nicht? Ist doch ein schönes Thema dieses Wochenende gewesen. Also, das hast du als Frankfurt nicht so oft. Und ich genieße das wirklich in den vollsten Zügen. Ich nehme das mit jedem Atemzug auf. Weil es ist Frankfurt, es kann sehr, sehr schnell vorbei sein. Das muss man wirklich dazu sagen. Also, wenn man irgendwie liest, dass die eigenen Spieler sagen, in Interviews mit Radios oder was weiß ich nicht, was, ja, dass die Chancen, dass das Team so stark zusammenbleibt oder sich vielleicht sogar noch verstärken kann, wahrscheinlich selbst bei einer Champions-League-Teilnahme bei 30% liegen, das ist nicht viel. Und wir wissen alle, selbst wenn das in die Champions League geht, dann gibt es einige Spieler im Kader, wo andere Mannschaften anklopfen werden. Und irgendwann ist halt auch das Ding, wo du so lange Vertrag in Frankfurt haben kannst, wie du willst. Aber wenn dann Vereine wie Barca oder sonstiges anklopfen und die sagen dann einfach, wir geben euch 50 Millionen für den Spieler X, ist jetzt egal, ob das Jovic oder sonst wer ist, wir geben euch 50 Millionen für den Spieler X und der Spieler sagt, ey, das ist fucking Barcelona, ihr nehmt jetzt diese 50 Millionen an, weil das ist wahrscheinlich die Chance meines Lebens, dass ich bei Barca spielen kann, dann kannst du halt auch irgendwann nicht mehr Nein sagen, weil du bist jetzt nicht der Verein, der sagen kann, nö, komm mal her, Keule, kein Problem, wir erhöhen einfach mal dein Gehalt um 10 Millionen, dann sagt er immer noch, ist mir scheißegal, ich will für Barca spielen, ich will die Champions League gewinnen. Also, es wird halt echt sau schwer und gerade für große Vereine ist meiner Meinung nach so ein Verein wie Eintracht Frankfurt und ich empfinde zwar Eintracht Frankfurt auch als großen Verein, als traditionsreichen großen Verein, aber wenn man jetzt mal von der kommerziellen Seite her das sieht und von der sportlichen Seite her, wenn da die ganz großen Vereine sehen, dass es ein Verein so schafft wie Frankfurt und solche Spieler heranzieht, die sind natürlich ein gefundenes Fressen, weil die genau wissen, dass Frankfurt nicht das Etat hat, um so Spieler zu halten, wenn Vereine wie jeder Verein aus England die größten Vereine aus Spanien oder Italien um die Ecke kommen, dann hast du das Nachsehen. Das ist einfach so. Und das ist so das, wo ich mir, ich genieße das und denke mir aber gleichzeitig so, nein, ich will, dass es weitergeht. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Unwahrscheinlich.
Ja.
Aber wer weiß.
Mit diesem schönen Endmonolog, hast du noch was zu dem Spiel? Oder sollen wir noch kurz über den DFB-Pokal sprechen
und dann über den Tipp über die anstehenden DFB-Pokal-Spiele reden? Wir haben sie ja schon bei der Auslosung angesprochen. Jetzt am morgigen Dienstag findet erst das Zweitliga-Duell statt. Paderborn empfängt den HSV. Paderborn übrigens ein ziemlich heißes Team gerade. Bei Union gewonnen zuletzt.
Ja.
Und HSV, ja, sie holen meistens ihre Ergebnisse, wenn sie nicht gerade gegen Darmstadt eine 2-0-Führung verspielen. Also vielleicht vom Fußballerischen her nicht hochklassig, aber spannend.
Ja.
Und dann am Abend um 8:45 das Bundesliga-Duell Augsburg empfängt Leipzig. Und mittwochs dann das frühe Spiel Bayern gegen Heidenheim, wo ja, also ja, Bayern hatte seine Probleme bei kleinen Mannschaften in den ersten beiden Runden auswärts. Aber wie gesagt, auswärts und ich sehe nicht, dass man zu Hause gegen Heidenheim groß Probleme hat. Aber wer
weiß. Sollte man nicht haben, ja.
Sollte man nicht haben. Und dann das vielleicht spannendste Halbfinale. Schalke zu Hause gegen Bremen. Viertelfinale natürlich erst. Das weiß man noch nicht. Mal gucken. Ne? Es ist halt Pokal. Ja. Wir haben es letztes Jahr erlebt. Frankfurt gewinnt das Ding. Da kam das Halbfinale auf Schalke, das man da gewonnen hat. Das war auch ein Spiel, das in einer Mitte von Niederlagenserien in der Rückrunde war.
Ja.
Von daher, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. So, jetzt habe ich es gesagt.
5 € ins Phrasenschwein, danke. Ich habe nur darauf gewartet, ich wollte es diesmal nicht sein. Und vor allen Dingen hätte man tatsächlich vielleicht sogar die Möglichkeit, dass zwei Zweitligisten ins Halbfinale kommen. Einer ja auf jeden Fall. Und ja, ich sag mal so, lass den Fußballgott gnädig sein und lass die Bayern verlieren am Wochenende jetzt hier gegen Heidenheim. Egal wie. Und wenn es im Elfmeterschießen ist. Neuer ist ja eh verletzt.
Ist Neuer dann noch verletzt? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube schon. Lass mich mal gucken. Also, wenn es eine Chance gibt, bla bla. Steht doch irgendwas.
Ja, ne?
Das wurde kein Zeichen geben. Fragezeichen.
Willst du es rausschneiden?
Ja, ich meine, ich könnte jetzt auch hier den ganzen Kicker-Artikel vorlesen, aber irgendwie steht hier nichts zu Neuer. Wieso wird er denn da erwähnt? Wie geht nochmal eine Suche? Steuerung F, ne?
Ja.
Ja. Manuel Neuer ist aufgrund der Muskelbeschwerden noch nicht mittrainiert. Ja gut, er hat halt noch nicht mittrainiert. Das ist halt die Frage, ob man
dann vielleicht eher sagt, okay, man lässt Ulreich spielen.
Ja. Bevor da vielleicht doch irgendwas, wenn es irgendwelche, wie sagt man, wenn es da irgendwelche Muskelbeschwerden gibt und sowas, bevor man da einen Riss oder sonst irgendwas riskiert gegen Heidenheim, da lässt man lieber einfach Ulreich spielen, dann ist gut. Wir kommen noch zum Tipp-Kick und dann Kick-Tipp, ich krieg's nicht hin, jedes Mal falsch, und dann sind wir für heute auch durch. Und zwar bist du natürlich immer noch auf Platz 1 mit 4 Punkten Vorsprung, insgesamt 303 Punkte, hast 12 Punkte geholt. Nimm auf Platz 2 11 Punkte geholt mit 299 Punkten. Dann komme ich auf Platz 3 mit auch 12 Punkten, so wie du, und 275 Punkten, wobei man sagen muss, ich habe halt echt ein Schweineglück, weil ich habe halt tatsächlich diese 12 Punkte mit 4 Spielen geholt, weil ich habe, also das sehe ich ja jetzt erst, BVB Wolfsburg. Ich habe ja 2-0 getippt. Das ist ja eine Frechheit. Dass ich das echt noch in der Nachspielzeit, bah, da widere ich mich selbst an. Naja, dann kommt meine Frau, 11 Punkte geholt, 253 Punkte. Und dann kommt Frankfurt am Main als Spieltagssieger mit 13 geholten Punkten und insgesamt 209 Punkten. Und der Rest danach tippt nicht mehr mit. So, da ist auch schon wieder vorbei. Wir waren auch heute wieder bei einer knackigen Zeit. Knapp 90 Minuten. Passt ja zu einem Fußball-Podcast. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir bedanken uns natürlich wie immer vielmals fürs Zuhören. Für uns geht's jetzt morgen an den DFB-Pokal zum Gucken. Nächstes Wochenende wird wahrscheinlich eins der spannendsten Wochenenden dieser Bundesliga-Saison. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich wie ein Kleinkind auf den nächsten Podcast, weil da können wir eigentlich schon mal einrechnen. Da bin ich mir fast sicher, dass wir mehr als 90 Minuten brauchen werden. Weil da könnte einiges passieren. Ich habe schon gesagt, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und verabschieden uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.